Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema Nachhaltigkeit hat über die letzten Jahre unglaublich an Bedeutung gewonnen. Die Europäische Union und auch Deutschland und Österreich haben sich ambitionierte Klimaziele gesteckt. Die Finanzbranche sollte dabei eine entscheidende Rolle spielen und Kapitalströme gezielt so umlenken, dass die nachhaltige Transformation der Wirtschaft gelingen kann. Dazu ist ein komplexes regulatorisches Rahmenwerk entstanden, das umfangreiche ESG-Anforderungen beispielsweise im Kontext des Risikomanagements, der Berichterstattung, aber auch von Finanzprodukten an Banken stellt. Doch wer die Medien verfolgt, beobachtet seit geraumer Zeit eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Die politische Stimmung zu Nachhaltigkeit hat sich verändert. Ein Umdenken findet statt. Immer häufiger ist nun die Rede von Erleichterungen und auch konkreten regulatorischen Vereinfachungen für Banken. Wir wollen heute gemeinsam diskutieren. Welche Entwicklungen beobachten wir aktuell beim Thema ESG? Wie sind diese zu bewerten? Was bedeuten die Vereinfachungen der Regulatorik für Banken und bringen sie wirklich nur Vorteile? Ich bin Jan Müller-Dietert und freue mich heute auf meine zwei Gäste im Podcast, Johanna Sektrop und Werner Konetzny. Johanna ist Regulatorik-Expertin und betreut den ZDB RegHub bei uns. Werner ist Partner bei ZDB und betreut viele unserer Kunden bei ESG-Themen. Ganz herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, euch heute bei uns im Podcast zu haben.
Hallo Jan.
Hallo Jan.
Dann lasst uns direkt mal durchstarten. Ja, wie schon gesagt, in den letzten 3 Jahren hat das Thema ESG bei Banken ja unfassbar an Dynamik gewonnen. Vor allem getrieben durch die Regulatorik. Ich glaube, davon können wir ab 3 Jahren auch ein Lied singen. Was waren hier die großen Themen aus eurer Sicht, mit denen sich Banken beschäftigt haben bzw. immer noch beschäftigen?
Ja, absolut. ESG hat in den letzten 3 Jahren wirklich an Fahrt aufgenommen. Und das liegt in erster Linie an der starken regulatorischen Entwicklung auf EU-Ebene. Für Banken waren dabei aus unserer Sicht 3 große Themen besonders prägend. Auf der einen Seite mal die Integration von ESG in das Risikomanagement. Regulatoren wie die EZB, aber auch die nationalen Aufsichten in Deutschland und Österreich haben ganz klar gemacht, dass Klima- und Umweltrisiken auch finanzielle Risiken sind. Und entsprechend mussten die Banken ihre Risikoidentifikation, Stresstests und Risikomodelle erweitern. Aber auf der zweiten Seite sind die ESG-Offenlegungspflichten ins Spiel gekommen. Stichwörter wie CSRD, CO2-Accounting, Biodiversität oder aber auch die EU-Taxonomie haben Banken dazu gezwungen, ihre Nachhaltigkeitsberichte ganz neu aufzusetzen, interne Prozesse umzustellen und Transparenz über ihre ESG-Risiken zu schaffen, neue Strategien dabei abzuleiten und gegenüber den Kunden, Investoren und der Aufsicht sicher anders aufzustellen. Und drittens, die Kunden kommen auch noch ins Spiel. ESG im Kreditgeschäft. Banken mussten sich fragen, wie erfassen wir die ESG-Performance unserer Firmenkunden? Wie sammeln wir die ESG-relevante Informationen einfach von Privatkunden? Wie fließt das in die Entscheidungskriterien bei uns ein? Und wie unterstützen wir unsere Kunden am besten bei der Transformation? Zusammengefasst kann man schon eines sagen, die Regulierung war ein massiver Treiber, aber ESG ist längst mehr als ein Compliance-Thema. Es geht jetzt auch um Chancen, Innovationskraft und die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells, die alle Banken mit beeinflussen können.
Herr Werner, da stimme ich dir total zu. Jetzt so deine Erfahrung aus den Projekten, wo du ja eine unserer Kunden begleiten darfst. Welche Herausforderungen konntest du denn im Rahmen der Umsetzung der Themen bei Banken sehen? Könntest du uns da einmal ein paar Beispiele geben?
Ja, ich meine, ich versuche mal ein bisschen auszuholen. Die Herausforderungen bei der Umsetzung von ESG-Themen in Banken waren mannigfaltig. Aus unserer Sicht kann man das in 3 Kategorien zusammenfassen. Wir haben einerseits mal die große Thematik rund um Daten, Organisation und Kultur. ESG-Daten sind oft unvollständig, schwer vergleichbar und schlicht nicht vorhanden. Ich vergleiche das immer wiederum mit den Anfangszeiten von Basel II, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie man Ausschlusswahrscheinlichkeiten ermitteln kann und dafür die notwendigen Daten gesammelt haben. Das heißt, wir haben hier eine große Herausforderung auf der Firmenkunden, also KMU-Seite, die notwendigen Informationen zu sammeln. Die Banken waren da veranlasst, eigene Rahmenwerke zu bauen, um einfach diese konkreten Informationen über ihre Kunden zu erfassen und dann ihre Entscheidungssysteme einbauen zu können. Zweites großes Thema ist die wirklich große organisatorische Komplexität. ESG betrifft nahezu alle Bereiche einer Bank, vom Risikomanagement über das Produktmanagement bis hin zum Vertrieb, und alle müssen hier an einem Strang ziehen. ESG ist kein Nischenthema mehr und schon gar kein Projektthema mehr, da alle Linienprozesse davon betroffen sind und diese Themen in die Linie zu integrieren sind. Und drittens, ganz, ganz wichtig, der kulturelle Wandel, der damit verbunden ist. ESG erfordert ein Umdenken weg von reinen finanzwirtschaftlichen KPIs hin zu einer ganzheitlichen Perspektive. Das bedeutet, dass Mitarbeitende in Risiko, Vertrieb oder Analyse lernen mussten, ESG-Kriterien systematisch mitzudenken. Und hier ging es ganz, ganz stark auch um das Change Management.
Ich sage mal, ein Punkt neben den Daten, die du ja erwähnt hast, sind auch die neuen Methoden, die Banken sich aneignen müssen. Was sind denn hier so die Themen?
Nein, absolut, Jan. Neben der Datenverfügbarkeit war vor allem die methodische Weiterentwicklung ein echter Kraftakt für viele Banken. ESG bringt ganz neue Risikodimensionen mit sich, welche in die bestehende Risikologik integriert werden müssen. Ein Beispiel sind hier die physischen Klimarisiken. Banken mussten beginnen, Risiken wie Hochwasser, Hitze oder Stürme in ihre Kreditrisikomodelle zu integrieren, was ganz neue Fragestellungen aufgeworfen hat. Wo liegen meine finanzierten Assets geografisch? Wie anfällig sind die Extremwetter? Welche Schadenswahrscheinlichkeit entsteht dadurch? Das war methodisches Neuland und ist es nach wie vor. Es ging plötzlich um Klimamodelle, Geodaten und deren Verbindung mit Portfoliodaten. Also wir sind nahezu schon alle Klimaforscher geworden. Ein zweites großes Thema sind die finanzierten Emissionen. Banken müssen heute berechnen, wie viele CO2-Emissionen durch ihre Kredit- und Investitionsportfolien entstehen. Dafür braucht man nicht nur Emissionsfaktoren und sektorale Benchmarks, sondern auch die Methoden wie den PCAF-Standard, um diese Emissionen standardisiert zu erfassen und offenzulegen. Und für viele Institute war das ein steiler Lernprozess, allein schon wegen der enormen Heterogenität ihrer Kunden. Ein weiteres großes methodisches Thema, das wir immer wiederum antreffen bei den Banken, war die EU-Taxonomie. Ein wirklich sehr systematischer Versuch, wirtschaftliche Aktivitäten danach zu klassifizieren, ob sie ökologisch nachhaltig sind. Für Banken heißt das konkret, sie müssen messen und berichten, wie viel Prozent ihrer Kredite in Investments taxonomiekonform sind, der sogenannten Green Asset Ratio. Und dieses Regelwerk hat es wirklich in sich. Und dann natürlich noch einmal die neu aufkommenden Klimastresstests und Abbaupfade. Die EZB hat hier klare Erwartungen formuliert, Banken sollen zeigen, wie sich Klimarisiken in verschiedenen Szenarien auf ihr Portfolio auswirken. Dafür müssen Szenarien wie Net Zero 2050 auf einzelne Sektoren und Kreditpositionen heruntergebrochen werden. Da fehlen oft nicht nur die Daten, sondern auch die Erfahrungswerte, wie man zum Beispiel Übergangsrisiken quantifiziert, Sektorpfade modelliert und das Ganze dann in eine quantifizierbare Aussage bringt. Ja, und last but not least, die Transitionspläne, die den Zusammenhang in logische Schritte bringt. Banken sollen nicht nur Risiken offenlegen, sondern auch zeigen, wie sie ihr Portfolio aktiv transformieren wollen. Also, wie begleiten wir unsere Kunden in CO2-intensiven Branchen in Richtung Dekarbonisierung? Was bedeutet das für unsere Strategie in der Bank, aber was kann das auch für die Strategie bei den Kunden bedeuten? Also eine Vielzahl von Themen, die grundlegend neue Methoden mit sich gebracht hat, mit denen wir uns alle auseinandersetzen müssen.
Ja, das ist wirklich so aus der Erfahrung auch der Projekte, die ich im Bereich ESG begleite, wirklich eine Riesenherausforderung. Also was du alles auflistest, Werner, das kann ich absolut so teilen. Vielleicht mal in deine Richtung, Johanna, die Frage. Was würdet ihr sagen, liegen einige der Herausforderungen, die wir jetzt so genannt haben, auch daran, dass die Regulatorik einfach ihre Schwächen hat, beziehungsweise sagen wir ihre Art ja, Kinderkrankheiten?
Ja, total. Also ich glaube, viele der Probleme, die wir aktuell in den Banken bei der Umsetzung sehen, hat halt nicht nur mit dem Thema interne Umsetzung der Thematik zu tun, sondern das liegt vielfach daran, dass es in der Regulatorik wirklich noch Unschärfen und auch echt Kinderkrankheiten gibt. Also man darf einfach nicht vergessen, die ESG-Regulierung ist ja ein wirklich massiver, total ambitionierter Rechtsrahmen, der aber in sehr, sehr kurzer Zeit aufgebaut werden musste. Und da musste man einfach an ganz vielen Stellen auch im Gegensatz zu früheren regulatorischen Entwicklungen Neuland beschreiten, wo es noch keine Blaupause gab. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Regelwerke zum Teil halt nicht vollständig konsistent sind, dass sie sich in Teilen überschneiden oder sogar widersprechen und auch in der Praxis total viel Interpretationsspielräume lassen. Und das führt natürlich einfach dazu, dass die Banken da halt aktuell sehr mit kämpfen. Wenn man da so ein Beispiel sich rauspicken möchte, ist da, glaube ich, die EU-Taxonomie, die Werner vorhin erwähnt hat, ein gutes Beispiel. Das ist im Kern ein total wissenschaftlich fundiertes Werk, eine fundierte Klassifikation, aber die ist halt total technisch. Also da gibt es wahnsinnig viele Fragen, die man ohne Spezialwissen in den jeweiligen Branchen überhaupt nicht beantworten kann. Und dann kommt noch dazu, dass die Taxonomie auch gar nicht für alle Sektoren ausgearbeitet ist. Also für große Teile der Realwirtschaft ist diese Taxonomie gar nicht anwendbar. Und für die Banken, die dann vor der Anforderung stehen, wie Werner vorhin gesagt hat, ihre Assets danach zu beurteilen, sind die nachhaltig oder nicht auf Basis dieser Taxonomie, kam jetzt auf einmal der große Gap zwischen diesem hohen Anspruch, den die Regulierung hat, und dann dem, was aber wirklich tatsächlich in der Praxis auch ja auf Basis der bestehenden Daten erfasst oder bewertet werden kann. Und ähnlich ist das zum Beispiel auch bei den Offenlegungspflichten in der CSRD oder in der SFDR. Da sind hochkomplexe Offenlegungspflichten definiert, aber die Datenlage gibt das an vielen Stellen einfach gar nicht her. Also gerade zum Beispiel bei den finanzierten Scope 3 Emissionen oder ESG-Risiken von Kunden, da gibt es die Daten in dieser Detailtiefe oft noch gar nicht. Und dann erwarten halt zum einen Aufseher, Investoren belastbare Kennzahlen. Und auf der anderen Seite hat halt aber die Bank die Datenbasis dafür nicht. Und das hat natürlich dieser Spagat zu viel Unsicherheit geführt und auch einfach ja zu einer gewissen ESG-Sättigung oder ESG-Overload. Insofern, ich finde, die Regulierung an der Stelle, wie sie ist, ist schon grundsätzlich notwendig und richtig. Aber man muss halt einfach dem Ganzen etwas Zeit geben. Also wir sind in vielen Teilen noch in der Reifephase. Wir brauchen hier einfach pragmatische Überleitungslösungen oder Übergangslösungen und auch klare Guidance von den Aufsichtsbehörden, wie halt mit Unschärfen, mit Problemen in der Regulierung umzugehen ist. Und ich glaube auch, es würde helfen, wenn es einfach mehr Dialog noch in der Praxis gäbe zu solchen Problemen, damit halt ESG am Ende nicht nur was ist, was auf dem Papier gut aussieht, sondern in der Praxis auch wirklich funktioniert.
Ich fand den Begriff ESG Overload, also einfach diese unglaubliche Fülle, sehr treffend. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist ja auch, dass oft kritisiert wird, dass die Regulatorik so ein Stück weit inhaltlich an der Realität vielleicht auch vorbeigeht. Also so auch dieser Gedanke des Selbstzwecks. Und ja, wie seht ihr das denn? Weil oftmals ist ja da in Teilen auch eine fehlende Steuerungs- und Lenkungswirkung der zu berichtenden Daten zu beobachten. Vielleicht, Werner, wie siehst du das? Kannst du dazu was sagen?
Ja, und das ist tatsächlich ein Punkt, der in vielen unserer Gespräche mit unseren Kunden immer wiederum sehr klar geäußert wird. Die bürokratische Belastung durch die ESG-Regulierung ist enorm und steht für viele Häuser überhaupt nicht mehr im Verhältnis zur tatsächlichen Steuerungs- und Lenkungswirkung. Nehmen wir mal zum Beispiel die auch schon von der Johanna zitierten Offenlegungsanforderungen, sei es SFRD, CSRD, EU-Taxonomie, Climate Stress Test. Allein die Konsolidierung und Prüfung und Aufbereitung dieser Daten erfordert bei vielen Häusern riesige Ressourcen. Ganze Projektteams, die sich ausschließlich um Reporting beschäftigen. Und trotzdem bleibt oftmals die Frage zum Schluss offen, wer liest diese Berichte? 300, 400 Seiten an Offenlegungsberichten, wo wirklich nur noch ausgewiesene Spezialisten sich da durchkämpfen können. Das ist wirklich ein riesengroßes Thema. Und viele Banken empfinden das inzwischen als reine Pflichterfüllung und ohne spürbaren Steuerungseffekt. Sie erzeugen diese ESG-Kennzahlen, weil sie es müssen und nicht, weil sie daraus klare Steuerungsimpulse ableiten wollen für ihr Portfolio. Und das untergräbt natürlich aus unserer Sicht auch die Akzeptanz in der Organisation. Ein weiterer Punkt, der natürlich auch noch aufkommt, ist quasi, dass diese regulatorischen Vorgaben oftmals nur noch die reine Pflichterfüllung erfüllen und den substanziellen Wandel des Klimas überhaupt nicht mehr unterstützen. Es geht rein darum, dass halt bestimmte Haken gesetzt werden können, dass die Prüfer bestimmte Vorschriften durchgehen können und den Banken auch dann quasi ihr Testat geben können, dass das klappt. Das heißt, es verkommt dann zu einem reinen Compliance-Thema. Und das wahre Potenzial, welches eigentlich dann gehoben werden sollte, wird verschenkt und kann nicht gehoben werden. Deshalb ist es aus unserer Sicht extrem entscheidend, dass diese Regulierung nicht nur mehr Klarheit und Konsistenz schafft, sondern dass auch stärker die wirkungsvollen Hebel der Transformation adressiert werden. Durch gezielte Anreize im Kreditgeschäft oder durch effektive Mechanismen zur Transitionsbegleitung, gerade bei den ganzen CO2-intensiven Sektoren.
Jetzt beobachten wir gerade, sag ich mal, Initiativen, die in die Richtung gehen, etwas zu vereinfachen. Das hatte ich ja eingangs auch schon gesagt. So ein bisschen ist auch schon die Rede von einer Rolle rückwärts beim Thema ESG-Regulierung. Vielleicht, Johanna, kannst du uns einmal einen Überblick geben, was regulatorisch aktuell da passiert?
Kann ich gerne machen. Also ich glaube, so der erste wesentliche wahrnehmbare Wandelpunkt war Ende letzten Jahres im November, als die europäischen Regierungs- und Staatschefs im Rahmen der sogenannten Budapester Erklärung angekündigt haben, dass sie planen, die Nachhaltigkeitsregulierung zu vereinfachen. Und das kam zu einem Zeitpunkt, wo es auch schon so ja merklich knirschte im Gebälk. Also zu dem Zeitpunkt sollte die CSRD bereits in nationales Recht gegossen werden. Da war es aber so, dass in Deutschland und Österreich das zum Beispiel einfach nicht fristgerecht erfolgt war. Also Ende letzten Jahres war immer noch nicht klar, schaffen Deutschland, Österreich, dass die europäischen Vorgaben wirklich so in nationales Recht umzusetzen, dass halt auch eine Rechtsklarheit für die Unternehmen, die danach dann zum Anfang des nächsten Jahres berichtspflichtig wären, gegeben ist. Und das heißt, das kam halt zum Zeitpunkt, wo das schon ja einen gewissen Nerv traf. Dann ist im Februar hat dann die EU-Kommission aus dieser Erklärung halt die ersten Vorschläge veröffentlicht. Das waren die sogenannten Omnibus-Vorschläge. Und kurze Zeit später ist dann auch in Deutschland im Koalitionsvertrag zum Beispiel beschlossen worden, dass man das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz in der Fassung, wie es jetzt aktuell in Deutschland umgesetzt ist, eigentlich aussetzen und so nicht weiterführen möchte. Dann gab es auf europäischer Ebene im April einen Vorschlag von der EFRAG, das ist ja der Standardsetzer für die ESRS, das sind die sogenannten European Sustainability Reporting Standards, also die Standards, nach denen diese Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erfolgen hat. Da gab es eine öffentliche Konsultation mit dem Ziel, sich das Feedback von den Stakeholdern einzuholen. Welche von diesen Berichtspflichten seht ihr eigentlich als wenig relevant oder vielleicht sogar problematisch an? Mit dem Ziel, dass ja, dieses Set an ESRS einfach nochmal zu überarbeiten und zu verbessern. Dann haben wir im Mai von der BaFin die Mitteilung bekommen, dass sie plant, die EBA-Leitlinien zum ESG-Risikomanagement für weniger bedeutende Institute nicht vollständig anzuwenden. Und jetzt im Juni kamen dann nochmal ein paar Diskussionen auf EU-Ebene hoch. Zum einen die Abschaffung der Green Claims Directive. Das ist so ganz plakativ gesagt, das Verbot, Greenwashing zu betreiben. Da stand kurz im Raum, dass der Vorschlag, den man da schon erstellt hatte, dass der zurückgezogen werden sollte. Da ist zwar relativ schnell ein Rückzug vom Rückzug gekommen, im Sinne von, nein, so war das natürlich gar nicht gemeint und man steht grundsätzlich hinter dem Thema Greenwashing. Aber es zeigt ja schon irgendwie, in welche Richtung die ganze Diskussion geht. Ja, und in den letzten Wochen natürlich große Diskussionen um die Teile um das Omnibus-Paket mit verschiedenen Positionen von Kommission, Parlament und Rat, die aber in Summe schon auf eine deutliche Verwässerung der Anforderungen hindeuten.
Ja, Johanna, jetzt hast du direkt das Stichwort genannt, wo wir auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen sollten, das Thema Omnibus-Paket und das Thema Vereinfachung zu den Nachhaltigkeitsberichtspflichten. Kannst du uns einmal sagen, worum geht es denn genau bei dem Thema Omnibus-Paket oder Omnibus-Initiative?
Also Omnibus ist grundsätzlich der Vorschlag oder das Paket ist grundsätzlich ein Vorschlag der EU-Kommission mit dem Ziel, massiv Bürokratie im Thema Nachhaltigkeitsregulierung abzubauen. Und das betrifft im Wesentlichen drei große Rahmenwerke, nämlich die CSRD, die CSDDD, das ist das EU-Lieferkettengesetz und die Taxonomieverordnung. Und Hauptziel ist halt, dass man in allen diesen drei Rahmenwerken die sehr umfangreichen und auch nicht immer zielführenden Nachhaltigkeitsberichtspflichten halt deutlich reduzieren möchte. Dieses Omnibus-Paket besteht aus drei Legislativvorschlägen. Also wir haben zum einen einen Richtlinienvorschlag, mit dem Inhalte in der CSRD und CSDDD geändert werden. Dann haben wir die sogenannte Stop-the-Clock-Richtlinie. Das ist eine Richtlinie zur Verschiebung der Anwendungsfristen in CSRD und CSDDD. Und einen Vorschlag zur Änderung verschiedener Aspekte in der Taxonomieverordnung.
Also ein recht umfangreiches Paket, hört man schon mal, finde ich, so direkt raus. Was soll denn die Initiative konkret ändern?
Da gibt es verschiedene Aspekte, die mit der Initiative geändert werden sollen. Also zum einen ist die Idee, dass den Unternehmen einfach mehr Zeit für die Umsetzung verschafft werden soll. Mit diesem Omnibus-Paket ist die Erstanwendung der CSDDD, also des Lieferkettengesetzes, um ein Jahr auf 2028 verschoben worden. Und bei der CSRD, die ja zum Teil für Unternehmen und Banken mittlerweile schon anwendbar ist, gab es aber ein gestaffeltes Anwendungsdatum und die Unternehmen und Banken, die jetzt ab dem 01.01.2025 bzw. 2026 berichtspflichtig geworden wären, für die verschieben sich die Anwendungstermine jeweils um 2 Jahre nach hinten. Man muss dazu sagen, dass für Deutschland und Österreich diese Änderungen, die mittlerweile schon in Kraft getreten sind, gar nicht so großen Umbruch bedeutet haben, weil, wie ich das ja vorhin eingangs erwähnt hatte, man es ohnehin nicht geschafft hatte, das hier in nationale Gesetzgebung zu gießen. Also hier war sowieso alles noch etwas unklar. Aber ich meine, durch die Veröffentlichung dieser Verschiebung der Berichtspflicht ist jetzt zumindest insoweit mehr Rechtssicherheit geschaffen worden, als dass jetzt auch nicht mehr damit zu rechnen ist, dass da jetzt irgendwie noch nationale Umsetzungsgesetze kommen, die halt diesen 01.01.2025 oder 26 betreffen würden. Aber das ist halt der eine Punkt, also diese Verschiebung der Berichtspflichten ein Stückchen weiter nach hinten, um allen Unternehmen nochmal etwas mehr Luft zu verschaffen. Dann haben wir das Zweite, dass mit dem Omnibus-Paket der Scope der betroffenen Unternehmen deutlich enger gefasst werden soll. Also sollen zukünftig vor allem die Unternehmen in die Pflicht genommen werden, die aufgrund ihrer Größe auch wirklich einen wesentlichen Impact im Thema Nachhaltigkeit haben. Da ist es aber so, dass es da aktuell wirklich noch große Unsicherheit oder Unklarheit gibt. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, bisher veröffentlicht ist halt der Vorschlag der EU-Kommission, der im Februar gekommen ist. Und es gibt auch einen Draft Report der größten Fraktion im Europäischen Parlament zu diesen Vorschlägen und die Position des Rates. Und Kommission, Rat und Parlament müssen sich ja dann am Ende auf eine finale Fassung einigen. Und da gehen aber aktuell die Meinungen noch sehr weit auseinander. Also bei der CSRD ist es im ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission zum Beispiel so, dass der Anwendungsbereich davon bisher 250 auf 1.000 Mitarbeiter angehoben werden soll. Das ist eins der Kriterien für den Anwendungsbereich, aber jetzt mal ein wichtiges, auf das ich mich gerne stützen würde. Weil damit nämlich zum Beispiel ja gut 80% der Unternehmen, die eigentlich bisher berichtspflichtig gewesen wären nach den ursprünglichen Vorschlägen, aus diesem Anwendungsbereich rausfallen würden. Und dann muss man sich anschauen, dass die Vorschläge vom Parlament und vom Rat da sogar noch deutlich weitergehen. Also in dem Standpunkt vom Parlament zum Beispiel, da ist nicht von 1.000, sondern von 3.000 Mitarbeitern die Rede. Wenn man das auf Deutschland mal runterbricht, dann würden halt vielleicht noch gut 600 Unternehmen in den Anwendungsbereich fallen und damit weit über 90% dieses ursprünglich geplanten Kreises an Unternehmen, die mal berichtspflichtig gewesen wären, wären dann gar nicht mehr im Scope. Und das ist auch ähnlich beim EU-Lieferkettengesetz. Da gehen die Positionen auch sehr weit auseinander. Hier hatte die Kommission vorgeschlagen, den Scope so zu belassen, wie eigentlich mal geplant, also bei 1.000 Mitarbeitern. Auch da gibt es weitere Faktoren, wann man in das Lieferkettengesetz fällt. Aber um auch hier wieder den Fokus auf diese Mitarbeiterzahl zu setzen, da hat das Parlament eine Anhebung auf 3.000 Mitarbeiter und der Rat sogar auf 5.000 Mitarbeiter vorgeschlagen. Also auch hier wieder, man zieht die Grenzen für die Unternehmen oder schlägt vor, die Grenzen für die Unternehmen, die dort reinfallen würden, deutlich größer zu ziehen. Und natürlich muss man sagen, bei 5.000 Mitarbeitern würden da auch wirklich nur noch die größten Unternehmen entsprechend verpflichtet sein, halt über die Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten Bericht zu erstatten. Bei der Taxonomieberichterstattung haben wir das jetzt nicht ganz so extrem. Also da ist es grundsätzlich so, dass es auch eine Anwendung, also eine Ausweitung des Anwendungsbereiches geben soll. Das soll in Zukunft parallel zum CSRD-Anwendungsbereich sein. Das heißt auch eine Ausweitung auf 1.000 Beschäftigte im Unternehmen. Ja, das sind eigentlich so die Punkte, die ich jetzt gerade beleuchtet habe. Also der Anwendungshorizont, wann soll das Ganze angewendet werden? Und dann gibt es natürlich auch, und das war ja eigentlich auch die Intention der EU, deutliche Erleichterungen bei den Inhalten der Nachhaltigkeitsberichterstattung. In der CSRD werden diese Inhalte sehr stark durch die European Sustainability Reporting Standards, also durch die ESRS definiert. Und von diesen ESRS gab es bisher ein allgemeines Set an Standards oder Datenanforderungen, die für alle Unternehmen gleichermaßen galten. Und Plan war eigentlich, dass nach diesem ersten Set an Informationen, die für alle gleich gelten, noch sogenannte sektorspezifische Standards entwickelt werden sollten. Das heißt, je nach Branche, in der das berichtspflichtige Unternehmen tätig ist, sind dann nochmal bestimmte branchenspezifische Informationen zu berichten. Und diese Entwicklung der sektorspezifischen Standards, die soll komplett wegfallen, mit dem Hintergrund oder Hintergedanken, dass man hier sagt, naja, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf das, was wir schon entwickelt haben und machen das erstmal richtig gut, bevor wir die Unternehmen jetzt noch mit einem neuen Set an Datenanforderungen fluten, wo wir doch mit den alten schon solche Probleme haben. Das ist so eine wesentliche Änderung. Dann haben wir bei der CSRD noch einen Punkt, der auch vielfach in der Kritik stand, auch in den deutschen Medien. Und das ist das Thema, dass die CSRD berichtspflichtige Unternehmen verpflichtet, von den Unternehmen und vor allen Dingen auch KMU innerhalb ihrer Wertschöpfungskette weitere Informationen einzuholen und auch zu berichten. Und das hat zu einem sehr großen Druck auf die nachgelagerten Unternehmen, auch gerade die kleineren in der Wertschöpfungskette, geführt, bestimmte ESG-Informationen zu liefern, die diesen Unternehmen aber zum Teil auch einfach gar nicht vorlag. Da soll jetzt ein Deckel draufgezogen werden. Also es gibt einen sogenannten Cap bei den Informationen, die dort zu berichten sind, um zu vermeiden, dass halt ja durch diesen Lieferketteneffekt halt da für die KMU so viele Informationen oder den KMU so viele Informationen durchgedrückt werden, die sie eigentlich gar nicht berichten können, weil sie die Daten auch nicht haben. Das ist so die wesentlichen Informationen zur CSRD, die sich da ändern. Bei der CSDDD, also beim EU-Lieferkettengesetz, gibt es auch einige Punkte, die hier angepasst werden sollen. Da sind zwei Sachen zu nennen. Zum einen der zivilrechtliche Haftungsmechanismus und die Transitionspläne. Der zivilrechtliche Haftungsmechanismus, da ist es so, dass bisher vorgesehen war, dass es ein einheitliches EU-weites Regime geben soll, unter dem Unternehmen zivilrechtlich für Verstöße gegen ihre Sorgfaltspflichten verklagt werden können. Da gab es auch bestimmte Mindestschadenersatzhöhen und diese Vereinheitlichung wurde aber gekippt und da soll weiterhin in Zukunft einfach auf die einzelnen Haftungsregelungen der Mitgliedstaaten zurückgegriffen werden. Und bei den Transitionsplänen, das hatte Werner vorhin schon mal kurz erläutert, das sind im Endeffekt diese, ja, man kann das strategischen Fahrpläne des Unternehmens nennen, wie man halt das Geschäftsmodell auf ein klimaneutrales, nachhaltiges Wirtschaften umstellen möchte. Auch da sind die Anforderungen im EU-Lieferkettengesetz deutlich entschärft worden. Nach den neuen Entwürfen sollen diese Transitionspläne zwar noch erstellt werden, aber man verzichtet halt auf das harte Tracking hinsichtlich der Umsetzung dieser Transitionspläne. Genau, und last but not least haben wir halt noch Änderungen an der Taxonomieverordnung. Auch da möchte man die regulatorischen Anforderungen, die mit dieser Taxonomieverordnung kommen, deutlich vereinfachen. Zum einen über Vereinfachungen bei den Templates und auch bei den Datenpunkten, die da zu melden sind, das soll deutlich reduziert werden. Und auch die Green Asset Ratio, die Werner vorhin angesprochen hatte, die soll nochmal optimiert werden. Also es gab in der Vergangenheit viel Kritik an dieser Green Asset Ratio über die Aussagekraft und auch die Berechnungslogik, weil das Verhältnis, wie bei der Kennzahl bestimmte Geschäfte in den Zähler und in den Nenner einfließen, das war ehrlicherweise einfach nicht so ganz konsistent und nachvollziehbar. Und da hat die EU nachgeschärft und versucht, das einfach ein bisschen logischer zu machen, sodass die Aussagekraft der Green Asset Ratio damit geschärft werden soll. Und dann gibt es noch einen wesentlichen Punkt bezüglich des Abdeckungsgrades der Aktivitäten, die dann hinterher wirklich auf ihre Konformität unter der Taxonomieverordnung geprüft werden sollen. Also die Assets, die eine Bank im Portfolio hat, die werden ja anhand der Taxonomieverordnung geprüft und dann eingestuft, ist das Ganze nachhaltig oder nicht. Und da soll es in Zukunft Wesentlichkeitsschwellen geben. Also wenn bestimmte Asset-Typen weniger als 10% meiner Gesamtaktivitäten ausmachen, dann bin ich nicht mehr verpflichtet, diese Asset-Typen zu prüfen. Das trägt auch dem Gedanken Rechnung, den ich vorhin erwähnt hatte, dass halt diese Taxonomieprüfung total umfangreich ist, dass man da vielfach einfach Spezialist sein muss. Und wenn das dann eher Nischenaktivitäten auf der Bilanz der Bank sind, dann möchte man einfach den Banken die Möglichkeit geben, das so ein bisschen mit Augenmaß zu behandeln und zu sagen, okay, hier an der Stelle lohnt sich halt einfach diese super detaillierte Prüfung nicht, weil das ist sowieso nur ein kleiner Teil meines Portfolios.
Ja, vielen Dank, Johanna, für den wirklich umfangreichen Überblick. Und ich glaube, es wird auch deutlich, dass dieses Omnibus-Paket jetzt nicht so ein Mini-Paket ist, sondern schon wahrscheinlich auch große Auswirkungen einfach haben wird, die ja auch jetzt in Teilen schon kritisch beäugt werden. Bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal eine Frage vorweg in deine Richtung, Werner. Was bedeuten denn diese Änderungen jetzt konkret für Banken? Wer profitiert von den Vereinfachungen am meisten, wer eher nicht?
Ja, die Johanna hat das vorher schon sehr, sehr breit ausgeführt zu den Erläuterungen beim Omnibus. Vor allem die kleineren und mittleren Banken können von den geplanten Vereinfachungen profitieren. Es ist vorgesehen, dass die ESG-Vorgaben, insbesondere bei CSD-Reporting, Lieferkettengesetz als auch Taxonomie, nach der Mitarbeiteranzahl, nach dem Ergebnis und der Bilanzsumme differenziert werden. Und das soll wiederum verhindern, dass kleinere Häuser mit denselben Anforderungen überfordert werden wie systemrelevante Institute, beziehungsweise von den bestimmten Regelungsbereichen komplett ausgenommen werden, wie zum Beispiel dem verpflichtenden CSD-Reporting und der Taxonomieprüfung. Und das macht natürlich speziell für kleinere und mittlere Banken den Großteil der Arbeit aus.
Ja, was jetzt ganz spannend ist, und das habt ihr ja beide jetzt auch schon gesagt, dass wirklich viele Banken, auch viele Unternehmen einfach aus dem Anwendungskreis der Nachhaltigkeitsberichterstattung komplett rausfallen werden. Das heißt, die müssen gar keinen Bericht mehr erstellen. Wie bewertet ihr denn diese Initiative? Ist das denn der richtige oder falsche Weg?
Ja, ich glaube erstmal grundsätzlich, also diese Forderung, Evaluierung vor weiterer Regulierung, das finde ich schon sinnvoll. Also den Ansatz, einfach da bestehende Berichtspflichten erstmal zu entschlacken, neu zu stoppen und den Status quo zu bewerten, das ist meines Erachtens der richtige Weg.
Ja, und den Punkt von Johanna aufnehmend, aus meiner Sicht geht es auch grundsätzlich total in die richtige Richtung. Mit dem Stop the Clock, die noch ausstehenden Erstanwendungen zur CSRD und zur CSRD zu verschieben, diese ESS-Konsultation und auch der Beendigung dieser Sector-Specific ESS-Standards, um erstmal das Feedback zu verarbeiten zu den bestehenden Standards, das gibt den Banken natürlich viel mehr Zeit auch dann für ihre Umsetzung. Und man hat hier erstmal natürlich bei den Inhalten der Berichterstattung auf die Bremse getreten, sich neu sortiert, und das finde ich grundsätzlich extrem sinnvoll. Kritisch finde ich aber natürlich dabei, dass natürlich dadurch starke Einschränkungen des Anwenderkreises kommen. Was bedeutet das? Wir haben vorher erwähnt, wir brauchen ganz, ganz viele Daten, um quasi unser Reporting, unsere Steuerung aufzubauen. Je weniger Häuser jetzt davon betroffen sind, diese CSRD-Berichterstattung zu machen, und Johanna hat vorher die Zahlen genannt, wie viele Institute noch betroffen sind in Deutschland, desto weniger an qualifizierten Material und Daten bekommen wir. Und das ist mit Sicherheit ein Nachteil, der natürlich durch diese Einschränkung des Anwenderkreises zum Tragen kommt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, dass je größer das Unternehmen ist, natürlich auch dann wahrscheinlich diese Unternehmen einen größeren Impact haben, sowohl auf die Umweltverschmutzung als auch auf den positiven Wandel, wenn es darum geht, Umweltverschmutzung zu beseitigen. Und insofern sind natürlich diese Einschränkungen schon einmal auch zu begrüßen und gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Ich habe es vorher schon mal erwähnt, die erschwerte Datenbeschaffung in dem Zusammenhang, welches den Banken durch dann zusehends Erschwerungen bringen wird, speziell wenn es darum geht, die Berichte zu erstellen, das wird eines der großen Themen sein in Zukunft. Und was natürlich sehr, sehr schade ist, dass Informationen zu den KMUs in naher Zukunft so gut wie nicht verfügbar sein werden, weil natürlich die KMUs speziell nur freiwilligere Zahlen veröffentlichen und reporten werden und deswegen natürlich auch dann hier eine große Datenknappheit bestehen wird aus unserer Sicht.
Genau, und das ist ein Punkt, wo ich auch gerne nochmal einhaken würde. Also auch wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, erstmal Stopp, ein bisschen rekapitulieren, wo soll es weiter hingehen und das Ganze neu bewerten. Das finde ich richtig, aber diese Thematik mit dem Anwenderkreis, das finde auch ich schwierig. Also man muss sich auch überlegen, neben den ganzen Unternehmen aus der Industrie, die halt jetzt aus dem CSRD-Berichtskreis fallen, fällt ja auch ein Großteil der Banken raus. Und die EZB hat hier auch ein Paper veröffentlicht, wo sie das mal selber beleuchtet haben und gesagt haben, es fallen immerhin noch ein Achtel der bedeutenden Institute und einfach ein Großteil der weniger bedeutenden Institute mit einer solchen Erhöhung der Berichtspflicht bei den Mitarbeiterzahlen aus dem Anwendungskreis raus. Und damit gehen natürlich zum einen den Kapitalmärkten und den Investoren Informationen verloren, die man ja immer haben wollte, wie nachhaltig die Bankportfolien aufgestellt sind, aber vor allen Dingen halt auch den Aufsichtsbehörden und der EZB selber. Und die brauchen diese Informationen ja im Endeffekt, um die Risiken, also die ESG-Risiken in den Portfolien zu beurteilen. Und da fand ich auch nochmal ganz spannend den Punkt, den die EZB dann auch in diesem Paper betont hat, nämlich die Risiken in einem Portfolio, die sind ja nicht unbedingt zwingend proportional zur Größe des Institutes und schon mal gar nicht zur Anzahl der Mitarbeiter. Und das ist ein Punkt, der, wie ich finde, eher ehrlicherweise bei den Entwürfen so ein bisschen untergegangen ist oder nicht genug berücksichtigt wurde. Ich finde grundsätzlich dieses Thema Entbürokratisierung zwar richtig, aber ich finde gerade bei dem Anwendungsbereich hat man sich einfach zu stark vom aktuellen politischen Stimmungsbild treiben lassen. Und da hätte ich mir einfach weniger harte Deregulierung und dafür mehr Proportionalität gewünscht.
Ja, ich finde eure Gedanken da auch super spannend. Was ich mich auch noch frage, ist, die Idee von Nachhaltigkeitsberichterstattung war ja auch immer eine Transparenzschaffung. Also das sozusagen, man sagt ja auch, es ist ein Stück weit ein Rechenschaftsbericht, der CSRD-Bericht. Also auch zu zeigen, welche Ziele ich mir da vorgenommen habe, wie ich meinen Transformationsplan begehen will. Und wenn das jetzt wegfällt, finde ich auch mal spannend, was bedeutet das auch bei vielen, sage ich mal, Instituten oder auch bei Unternehmen hinsichtlich ihrer Ambition beim Thema Nachhaltigkeit auch so weiterzumachen. Also von daher wird, glaube ich, super spannend sein, die nächsten Jahre dann zu sehen, was das wirklich für das Thema Nachhaltigkeit bedeutet. In dem Sinne vielleicht auch nochmal die Frage, so ein bisschen, was bleibt jetzt? Also Vereinfachung hin oder her? Der Klimawandel, der lässt sich jetzt ja nicht wegwünschen oder wegbürokratisieren, sage ich mal so. Warum müssen Banken bei dem Thema aus eurer Sicht trotzdem weitermachen?
Ich glaube, wenn man jetzt aus diesen aktuellen Entwicklungen als Bank für sich mitgenommen hat, ESG, das ist für die Aufsicht und für die Regulierung keine Priorität mehr, das lasse ich jetzt so laufen, das ist ein Trugschluss. Also die derzeitigen Anpassungen, die betreffen ja vor allen Dingen Aspekte von der Berichterstattung und der Offenlegung. Und da ging es ja auch vor allen Dingen darum, kleinere Unternehmen zu entlasten. Das bedeutet aber ja nicht, dass man in dem ganzen ESG-Umfeld jetzt alles schludern lassen kann. Also gerade im Bereich Risikomanagement, was ja ein total wichtiges Thema ist, sieht man auch, dass da keineswegs ein Abbau der regulatorischen Anforderungen zu sehen ist, sondern dass es da im Gegenteil halt eine Konsolidierung, aber auch Weiterentwicklung der Anforderungen gibt. Und auch da finde ich nochmal spannend, so ein bisschen zu schauen, wie positioniert sich da auch die Aufsicht zu den Themen. Und die BaFin hat zum Beispiel erst im Juni die Ergebnisse einer branchenweiten Umfrage zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht. Und diese Studie trägt den prägnanten Titel, es gibt noch deutlich Luft nach oben. Und zwar war nämlich das Ergebnis der Studie, man sieht die Risiken des Klimawandels, gerade die physischen Risiken, Extremwetterereignisse, das wird sich spürbar in den Kreditportfolien niederschlagen. Und da sind aber viele Institute einfach noch überhaupt nicht ausreichend vorbereitet. Und die BaFin hat daher auch nochmal ganz klar betont, ESG-Risiken sind bei uns auch weiterhin ein zentraler Prüf- und Aufsichtsschwerpunkt. Ähnlich positioniert sich da auch die FMA. Die hat im März noch ihren überarbeiteten Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht und auch da nochmal betont, ESG oder die Integration von ESG-Faktoren, das ist für uns kein optionales Thema für gut gemeinte Nachhaltigkeit, sondern das ist einfach ein integraler Bestandteil eines vorausschauenden Risikomanagements. Und das wird ja auch durch verschiedene wissenschaftliche Modelle, durch die NGFS-Szenarien nochmal unterstrichen. Die physischen und transitorischen Risiken, die werden sich über kurz oder lang in der Realwirtschaft und damit auch in den Bankbilanzen materialisieren. Und die Banken tun gut daran, sich damit zu beschäftigen. Das ist so ein Aspekt. Ich finde aber ehrlicherweise auch, dass die Diskussion da immer so ein bisschen in die falsche Richtung läuft. Man sollte das Ganze ja auch nicht nur aus so einer Pflichtperspektive betrachten, sondern im Endeffekt, es ist nicht nur ein Ich muss ESG-Risiken berichten etc. Ich muss mich darum kümmern, sondern das eröffnet ja auch ganz neue Chancen und Perspektiven für die Banken. Also dieses Thema nachhaltige Transformation der Wirtschaft und der Gesellschaft, da ergeben sich ja auch ganz neue Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle und Finanzierungsbedarfe, sei es in energieeffizienten Gebäuden, in grüner Infrastruktur, nachhaltige Unternehmensinvestitionen. Es wird ja auch immer wieder betont, in den kommenden Jahren einfach zu einem strategischen Wachstumsfeld für das Bankgeschäft werden. Und da muss man sich doch jetzt frühzeitig vernünftig aufstellen, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern und am Ende dann auch dazu beizutragen, dass man auf Dauer halt eine resiliente Bilanzstruktur hat, die halt diese Änderungen des Klimawandels auch einfach mittragen kann. Also insofern einfach nochmal zusammengefasst aus meiner Sicht. Erstens bleibt ESG ein zentrales Aufsichtsthema und schon allein deswegen kann man das nicht einfach alles über Bord werfen. Und es ist halt eben nicht nur eine regulatorische Pflicht, sondern man sollte das viel mehr aus dieser Perspektive ökonomische Notwendigkeit, unternehmerische Chance betrachten.
Ja, vielen Dank, Johanna. Finde ich auch eine super spannende Einschätzung immer, dass du differenzierst zwischen, okay, Nachhaltigkeitsberichterstattung sieht man jetzt die eine Entwicklung, aber im ganzen Thema Risikomanagement sieht man eigentlich ein Stück weit die entgegengesetzte Entwicklung. Da wird es eher schärfer, was ESG-Themen angeht. Vielleicht auch nochmal in deine Richtung, Werner, die Frage, welche Themen bleiben denn aus deiner Sicht weiterhin besonders relevant für Banken?
Ja, die Johanna hat vorher gerade ausgeführt, dass ESG ein zentrales Aufsichtsthema bleibt und ESG im Risikomanagement umso mehr. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Thema gekommen ist, um zu bleiben. Speziell der Umgang mit den physischen Risiken, sei es chronisch oder akut, und die Auswirkungen auf den ICAAP und in weiterer Folge auf die Steuerung und das Geschäftsmodell werden fixer Bestandteil bleiben und sich zunehmend jetzt schon sind im Fokus der aufsichtlichen Prüfungen, die wir quasi auch mitbegleiten. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass der Umgang mit den Risiken des Klimawandels im Risikomanagement und da ein tiefes Verständnis, wie sich diese Risiken auf die Bank, das eigene Haus und in welchem Ausmaß auswirken, das sind hier Themen, wo die Häuser selber noch am Start stehen, weil das die längerfristige Perspektive auch nochmal beleuchten soll. Neben den klassischen physischen Risiken wird auch das Thema der Biodiversität ein weiteres wichtiges Thema, wo auch die Aufsicht ihren Finger mit Sicherheit in die Wunde legen wird. Ja, aktuell noch etwas stiefmütterlich behandelt. Aber hier ist schon nochmal wichtig, auch die Zusammenhänge der Biodiversität auf unseren Lebensraum zu erkennen. Ein letztes Jahr erschienenes Papier der EZB zeigt, dass im Euroraum gut 3/4 der Unternehmen von einem hohen Maß von einer Verschlechterung des Ökosystems, in dem sie aktiv sind, betroffen werden. Das heißt, wir können uns hier alle vorstellen, wenn also dieser Klimawandel so weiter verläuft, wie wir ihn momentan auch wahrnehmen, dass das massive Auswirkungen nicht nur auf unsere Lebenswelt, sondern auch auf die Bankenwelt haben wird. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, sich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich dieser Umgang und die Fähigkeit der Banken, sich mit Szenarien auseinanderzusetzen und in Szenarien zu denken. Die Elemente des Stresstests sind ja bestens bekannt. Jetzt geht es aber umso mehr noch einmal für die Banken, die Frage zu stellen und den bewussten Blick zu schärfen, wie wirkt sich das kurz- und mittelfristig möglicherweise auf das Ergebnis, auf die G&V selbst aus, aber auch langfristig auf das Geschäftsmodell der Banken. Bin ich in einer Region tätig, wo ich möglicherweise meine Kreditnehmer zukünftig einmal verlieren werde, mangels Biodiversität, weil dort kein Lebensraum mehr ist oder weil bestimmte Fabriken abwandern müssen, weil man den Wandel verpasst hat. Also das sind Themen, die hier quasi unter dem Titel des Stresstestings ganz, ganz neue Fähigkeiten der Banken abfordern werden, um hier in Szenarien denken zu können. Ja, die schon viel angesprochene Datenverfügbarkeit bleibt natürlich für alle Häuser eine der obersten Aufgaben, nämlich herauszufinden, wie der Impact der physischen Risiken auf ihre Assets wirkt und wie das konkret beurteilt werden kann, wie sich das auf Betriebsstandorte, finanzierte Immobilien etc. auswirkt. Das sind ganz, ganz, ganz wesentliche Faktoren, die gekommen sind, um zu bleiben und die natürlich auch einen Mehrwert darstellen, auch wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ob man einen Kredit gewährt oder nicht gewährt. Ja. Und was natürlich auch nochmal wichtig zu betonen ist, und das sind aus meiner Sicht auch die Banken in der Pflicht, ihre Modelle, ihre Stressszenarien und ihre Annahmen regelmäßig zu überprüfen, weil natürlich auch die historischen Daten, die wir bis dato gesammelt haben, natürlich noch häufig ungenau sind und wir natürlich aktuell laufend dazulernen und von den aktuellen Entwicklungen teilweise auch überholt werden. Das heißt, wir müssen uns immer wiederum hinterfragen, ob das, was wir tun, nach wie vor richtig ist. Weiterer Aspekt, wir haben es vorher auch schon mal angesprochen, ist das Thema CO2-Accounting. Eine Maßzahl, die ich für absolut wichtig halte, mit der sich die Häuser auseinandersetzen sollten, nämlich wie kann ich dann einmal im Ist-Bestand die finanzierten Emissionen messen, wie kann ich darauf aufbauend meine Abbaupfade definieren und welche Maßnahmen muss ich setzen, damit quasi sowohl mein Haus als auch meine Kunden sich in Richtung Net Zero bewegen können. Also es sind also eine Vielzahl von Themen, mit der sich hier die Branche auseinandersetzen muss und die mit Sicherheit da sind, um zu bleiben.
Ja, wir haben jetzt auch schon an ein oder anderen Stelle über die Komplexität des ESG-Regulatorik-Rahmenwerks gesprochen und auch die ganzen Veränderungen, die jetzt sozusagen zu enormer Dynamik auch wieder bei den bestehenden regulatorischen Anforderungen führen. Da weiß ich aus eigener Erfahrung jetzt bei der Beratung auch von unseren Kunden, dass es gar nicht so einfach ist, da den Überblick zu behalten. Was kann man denn da machen? Also wie behält man denn da den Überblick? Was haben wir da für unsere Kunden, Johanna, in deine Richtung gerichtet?
Ich glaube, man braucht ein gutes Tool. Also ich meine, du hast es ja gerade selber schon erwähnt, es ist am Ende einfach, es passiert unglaublich viel. Also es ist einfach total schwierig, selbst wenn man alle Quellen hat, in denen entsprechend Paper, Kommentare etc. veröffentlicht werden, da zu schauen, was sind eigentlich die wesentlichen Informationen? Was ist jetzt ein Kommentar, was ist eine Position, die es sich lohnt anzuschauen, wo warte ich lieber erstmal ab? Und man braucht halt einen Filter, um halt aus dieser Vielzahl von Informationen die wichtigen herauszufiltern. Und wir machen das im ZDB, weil wir ja als ZDB einfach ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden im Thema ESG Regulatorik sein wollen, im Rahmen von Expertengruppen. Also das heißt, wir gehen da regelmäßig durch, diskutieren die verschiedenen Paper, werten das auch ein. Und wir stellen das unseren Kunden aber auch in Form eines Regulatory Monitorings auf dem Regulatory Hub zur Verfügung. Das heißt, die Paper, die veröffentlicht wurden mit entsprechenden Weiterentwicklungen, welche Schritte sind da passiert und auch eine Einwertung, was ist da eigentlich wesentlich?
Ja, ich habe abschließend noch eine Frage und zwar so ein bisschen den Blick nach vorne. Was glaubt ihr denn? Wie geht es bei dem Thema ESG-Regulierung weiter? Werden wir jetzt noch weitere Vereinfachungen sehen? Also ist das sozusagen erst der Startschuss mit Omnibus, also ein weiteres Aufweichen des Themas, oder wird sich das dann wieder ein Stück weit abbremsen und dann erstmal dabei bleiben?
Ja, ich glaube, ehrlicherweise, so ganz genau kann man das natürlich nicht sagen. Dafür bräuchte man die Glaskugel. Aber ich wage mich jetzt mal an eine persönliche Prognose. Also ich glaube, wer jetzt mit der ganz harten Deregulierung rechnet, der wird enttäuscht werden. Also die EU und die Aufsichtsbehörden, die finden sich natürlich aktuell in einer sehr schwierigen Lage. Sie müssen ihre ESG-Ziele halt in einem immer rauer werdenden politischen Klima mit auch sehr viel Gegenwind umsetzen und müssen daher einfach auch Zugeständnisse machen. Aber deshalb hat das Thema ja nicht, also per se nicht an Bedeutung verloren. Ich habe das vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt. Man hat in den letzten Wochen auch immer wieder diese Mahnungen gehört, die Aufsicht nehme die ESG-Ziele weiter ernst. Das Thema steht nach wie vor im Fokus. Und das zeigt sich auch daran, dass die Themen auch grundsätzlich weiter bearbeitet werden. Also es haben ja auch erst letzte Woche die ESAs die Guidelines zur Integration der ESG-Risiken ins Stress-Testing zum Beispiel veröffentlicht. Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass bei Omnibus das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Also die Position, die ich da vorhin gegenübergestellt hatte, jetzt auch gerade bei dieser Aufweitung des Anwendungsbereiches, das ist natürlich das, was jetzt erstmal im Raum steht, auch für die finalen Verhandlungen des Omnibus-Paketes. Man hört aber ehrlicherweise auch zum Beispiel ganz andere Positionen, die sehr hart dagegen schießen, dass dieser Anwendungsbereich so stark aufgeweicht werden soll. Und das kommt jetzt nicht nur so von den üblichen Verdächtigen, denen man halt eine besondere Affinität zu dem Thema ESG und Nachhaltigkeit unterstellen würde, sondern interessanterweise halt auch aus der Industrie. Also es gibt große Industrieunternehmen und auch große Player in der Finanzindustrie, die der Meinung sind, dass das nicht der richtige Weg sein kann und dass wir mit dieser extremen Aufweichung der Regulierung das Ganze untergraben und wir ja eben, wie wir das vorhin auch schon ein paar Mal gesagt haben, die Daten brauchen und wir uns ja auch einfach nachhaltig aufstellen müssen und das Thema ja einfach nicht weggeht. Also insofern bleibt auch da einfach nochmal spannend zu schauen, wo wird es am Ende wirklich bei Omnibus hinlaufen. Wir sehen jetzt gerade so ein bisschen den Shift in die Einrichtung, aber es kann natürlich auch genauso gut passieren, dass der Trend ein bisschen wieder zurückrollt. Und ich finde grundsätzlich, wenn man sich so die Weiterarbeit an der Regulatorik ansieht, würde ich mir hoffen oder fände ich schön, wenn wir da einfach etwas mehr an dem Punkt Konsistenz, Verlässlichkeit in der Regulierung weiterarbeiten würden. Weil auch schon bevor die Omnibus-Pakete veröffentlicht wurden, war ja ein wesentlicher Kritikpunkt, auch das hatte ich eingangs schon mal erwähnt, dass diese bestehenden regulatorischen Rahmenwerke einfach nicht gut untereinander harmonieren. Also dass es Inkonsistenzen zwischen CRR und CRD und der CSRD und CSDDD zum Beispiel gibt oder auch der Taxonomieverordnung. Und das wäre natürlich super, wenn man da einfach jetzt den Ball aufnehmen würde und halt daran besonders weiterarbeiten würde. Und auch ein wesentlicher Punkt, den ich als wichtig ansehe, der auch in der Kritik steht, ist das Thema, dass ja so im letzten Jahr sehr viel auch über sogenannte Soft Law, die Anforderungen aus diesen ohnehin schon sehr komplexen Rahmenwerken nochmal verschärft wurden. Also ein ganz prominentes Beispiel waren da zum Beispiel die FAQ der EU-Kommission zur Taxonomieverordnung, wo einfach viele der Anforderungen, die in diesen FAQ nochmal eigentlich ja nur erläutert oder beschrieben werden sollten, ja einfach viel schärfer waren als das, was eigentlich in der Taxonomieverordnung stand. Und ich hoffe, dass die Aufsicht sich diese Kritik auch nochmal mitnimmt und da zukünftig stärker darauf achtet, dass das, was man im Rahmenwerk festgelegt hat, die Basis ist und dass man dann in den Guidelines, in den Erläuterungen wirklich den Fokus auch auf Erläuterung setzt und da nicht noch die Anforderungen verschärft. Allgemein fände ich es wünschenswert, wenn wir einfach ja bei der weiteren Weiterentwicklung mehr das Prinzip weniger, aber verlässlich sehen würden. Weil ich finde gerade diese wilden Diskussionen in den letzten Wochen um Omnibus oder auch um die CSRD-Umsetzung etc., das hat zu so einer massiven Verunsicherung in der Branche geführt und das schmälert natürlich auch total die Akzeptanz. Und da wäre es einfach gut, wenn die Aufsicht da nochmal einmal tief durchatmet, man im Zweifel vielleicht einen Gang zurückschaltet und einfach versucht, das, was man dann veröffentlicht, dass das halt wirklich für alle Player die nötige Sicherheit bringt, die Themen dann auch entsprechend umzusetzen.
Ja, ich glaube, da hast du ganz viele wirklich spannende Themen angesprochen, Johanna, auch gerade das Thema Konsistenz und Verlässlichkeit der Regulierung. Das glaube ich, da sprichst du den Leuten aus dem Herzen, die sich intensiver mit dem Thema befassen, dass das wirklich wünschenswert wäre. Und ich bin auch total gespannt, wie dann das finale Ergebnis jetzt von Omnibus aussieht, ob wir da die erhoffte Konsistenz und Verlässlichkeit wirklich bekommen und dadurch auch das Thema vielleicht wieder mehr an Akzeptanz gewinnt und auch mehr nochmal an Relevanz sozusagen. Also ganz vielen, vielen lieben Dank an euch beide für das interessante Gespräch und auch die spannenden Einblicke zu dem Thema.
Ja, danke Jan für die Gelegenheit, uns hier auszutauschen.
Ja, auch danke von meiner Seite, hat Spaß gemacht.
Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, gerne per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge heute mit uns gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.